Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religionen live von der Leipziger Buchmesse. Zu jung, zu unerfahren, zu auffällig geschminkt, zu sehr mit diesen angeblich oberflächlichen sozialen Medien befasst. Theresa Brückner musste sich schon einiges anhören über ihre Arbeit als Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum. Einige dieser Sätze, die sie da gehört hat, hat sie zu Kapitelüberschriften gemacht in ihrem neuen Buch Loslassen, Durchatmen, Ausprobieren. Die Zukunft der Kirche beginnt nicht nur im Kopf. Ich freue mich sehr, dass Theresa Brückner jetzt hier mit mir auf der Deutschlandradio-Bühne sitzt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Frau Brückner, fangen wir mal mit der Jobbeschreibung an, über die wahrscheinlich schon manche konservative Kirchenmitglieder den Kopf schütteln. Sie sind Pfarrerin für Digitales und damit präsent in den sozialen Medien. Das heißt, Sie veröffentlichen Videos auf YouTube, Sie posten Bilder oder tauschen Chatnachrichten auf Instagram aus. Vieles mehr sicherlich noch. Wenn Menschen sagen, das alles ist doch aber nicht Aufgabe einer Pfarrerin, was antworten Sie dann?
Dann sage ich ja, es gab viele Dinge, die vor 10 Jahren noch nicht Aufgaben einer Pfarrperson waren, aber da hat sich einfach einiges geändert. Und gerade die sozialen Medien sind einfach ein Ort, wo man Menschen gut begegnen kann, wo Menschen sowieso schon sind. Und ich bin dort mit vielen Menschen in Kontakt, die manchmal auch gar nichts mehr mit Kirche zu tun haben. Und deshalb ist es genau der Ort, wo ich als Pfarrerin sein muss.
Und das ist ja eben nicht so, dass Sie da jetzt einer Internetgemeinde predigen würden, was Sie sonst einer Pfarrgemeinde am Sonntag in der Kirche predigen würden, sondern es sind ganz andere Begegnungen. Sie schreiben auch, in den sozialen Medien trägt die Person das Amt und nicht das Amt die Person. Was bedeutet das? Und ist das eben vielleicht auch eine Chance für die Kirche, nicht nur, weil sie Leute erreicht, die sonst nicht mehr in den Gottesdienst kommen, aber auch, weil es eine andere Art der Begegnung und des Auftretens ist?
Ja, diese Diskussion um trägt die Person das Amt oder das Amt die Person ist so eine theologische, die wird ganz lange und ausgiebig diskutiert oft, wenn man ins Pfarramt möchte und Theologie studiert. Und das ist eine Sache, die, wenn ich als Pfarrerin zu einem Beerdigungsgespräch gehe, dann ist es an dieser Stelle das Amt, was mich trägt. Weil die Leute wissen, da kommt eine Pfarrperson, die hat sehr wahrscheinlich Erfahrung mit Beerdigung, der vertrauen wir, dass sie das jetzt macht. Die haben bestimmte Vorstellungen. Da ist es nicht ich als Person an allererster Stelle, sondern da wissen die Leute, jetzt kommt jemand von der Kirche und wird uns in diesem Trauerprozess begleiten. Und in den sozialen Medien ist es aber umgekehrt. Da ist es den Leuten oftmals total egal, dass ich Pfarrerin bin, sondern sie wollen erstmal wissen, was macht mich als Person aus? Wenn dann noch der Punkt dazu kommt, dass ich Pfarrerin bin, dann ist es was, was dazu noch kommt. Aber in allererster Linie folgen die Menschen in den sozialen Medien eher Personen, als dass sie AmtsträgerInnen folgen.
Sie schreiben, dass Ihnen auch schon manchmal gesagt wurde, ja, weil Sie jetzt hier Pfarrerin für den digitalen Raum sind, hat eine richtige Gemeinde keine Pfarrerin mehr. Da steckt ja ganz viel drin an Frust darüber, dass man Dinge aufgeben muss, dass es weniger Pfarrpersonen gibt, dass die Gemeinden kleiner werden und so weiter. Ist das für Sie ein Generationenkonflikt oder ist das vielleicht auch so ein bisschen die Frage, welche Menschen bereit sind aufzubrechen oder welche Menschen eben sich sehr festhalten wollen an dem, was ihnen lange auch eine Stütze gewesen ist und auch immer noch ist?
Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Einmal ist es oftmals so, dass die Menschen nicht verstehen, wenn sie sowas sagen, was Arbeit in den sozialen Medien ist oder was auch Arbeit im Digitalen ist und dass es auch genauso gemeindliche Arbeit ist, nur eben vor allem in schriftlicher Form und eben im deutschsprachigen Raum, also das ist viel weiter nochmal. Und ich glaube, da kommt der zweite Punkt dazu, dass wir einfach einen enormen Nachwuchsmangel haben und dass es natürlich ein Punkt ist, dass die Leute sagen, sie sehen in ihren ländlichen Regionen, wo immer mehr Gemeinden zusammengelegt werden und wo es einfach viel mehr Aufgaben gibt für zu wenig Personen und dass das natürlich auch eine Form ist, wo es Menschen Angst macht. Und ich glaube, das ist da oftmals das, was da beides auf einer ganz sachlichen Ebene reinkommt. Die Angstgeschichte ist natürlich eine emotionale Ebene. Und ich glaube, diese emotionale Ebene ist bei ganz vielen kirchlichen Diskussionen aktuell ganz stark prägend. Also oftmals können die Menschen dann nicht auf dieser sachlichen Ebene bleiben, sondern gehen von ihren eigenen Emotionen aus und bringen die dann in diese sachlichen Diskussionen mit rein. Das macht es aber für uns, für Strukturwandel und Kirchenveränderung total schwer.
Das erste Wort Ihres Titels ist loslassen. Das ist ja ein positives Wort. Das ist nicht, wir geben was auf oder wir hören irgendwas auf, sondern wir lassen los. Aber das kann ja auch trotzdem ganz schön schmerzhaft sein. Sie beschreiben, wie Sie manchmal mit Jugendlichen einen Gottesdienst vorbereiten und denen sagen, so, hier ist der normale Ablauf, jetzt streicht mal weg, worauf ihr verzichten könntet. Und dann müssen Sie selbst auch von einigem loslassen, was sonst so dazugehören würde, oder?
Ja, aber ich glaube, dass das ein totaler Schatz ist. Also wir müssen grundsätzlich loslassen ja so oft in unserem Leben und ich habe das Gefühl, in der Kirche ist das oftmals noch nicht so eingeübt worden. Und das ist was, was natürlich schmerzhaft ist. Und ich verstehe auch, wenn ich sage, es gibt bestimmte Dinge, die müssen wir loslassen, wir müssen strukturell was verändern. Und dann macht es bei Leuten oftmals, denen macht es Angst, weil das oftmals mit ihrem Leben verbunden ist. Also die haben in ihrem Leben das schon immer so gemacht und das ist ganz schwer dann zu sagen, jetzt machen wir es anders, jetzt lassen wir es los. Und diese Prozesse wurden ganz oft nicht begleitet, sondern dann sagt man einfach, na, dann machen wir es eben einfach so weiter, wie wir es sowieso schon kennen. Das macht es aber total kompliziert, weil wir so nicht nachhaltig für diese Kirche auch wirtschaften können und auch nicht gerade in Sachen Personalplanning gut arbeiten können. Und das macht es zum Teil ganz, ganz schwierig, da wirklich strukturell was zu verändern und Menschen auch Mut zu machen, an dem Punkt auch wirklich was verändern zu können.
Und verändern heißt dann auch mal ein Jugendgottesdienst ohne Predigt, ohne Gebet oder doch? Gebet ist wahrscheinlich meistens dabei, oder?
Ja, spannend ist, was Jugendlichen immer wollen, ist ein Segen. Das ist was irgendwie immer dabei sein muss. Irgendeine Form von Gebet auch. Und dann doch häufig, weil es oftmals aus so einer Generation von ehemaligen KonfirmandInnen, also den Jugendlichen, die dann konfirmiert wurden, kommt, auch so ein Vaterunser. Aber das ist ganz oft so, dass das Maximum, was bei einigen dabei ist. Und ich sage dann aber auch ganz klar, ein Gottesdienst ist das, was ihr gestaltet, wie ihr gerne feiern wollt. Und das braucht natürlich Mut und es gibt natürlich immer Ärger und es gibt immer Leute, die sagen, da geht es aber nicht. Und dann sage ich, ja, aber die Jugendlichen sitzen auch an allen anderen Sonntagen im Gottesdienst und kennen kein einziges Lied, was hier läuft. Warum können wir das dann nicht ein einziges Mal so machen, wie sie es gerne brauchen?
Hier gibt es einen kleinen Applaus, da sprechen Sie, glaube ich, manchen aus der Seele hier. Wenn Kirche auf Menschen zugehen will, die jetzt nicht gerade darin groß geworden sind, dann muss sie vielleicht auch ein bisschen was ändern an ihrer Ästhetik. Also es gibt da so eine ganz bestimmte Kirchenästhetik. Ich sag nur Poster mit der Jahreslosung vor Sonnenuntergang oder bunte Glasbausteine im Gemeindezentrum, handgehäkelte Topflappen beim Weihnachtsbazar. Das ist alles jedenfalls auf Instagram, glaube ich, nicht so wahnsinnig präsent und damit würden Sie auch nicht unbedingt neue Follower gewinnen, oder? Reicht es, wenn Sie auf Instagram anders auftreten? Das tun Sie. Ich habe keinen Poster mit Sonnenuntergang gesehen. Oder muss die ganze Kirche sich da auch ein bisschen ändern?
Also ich glaube, es ist immer eine Frage von Inszenierung. Wenn man einen guten Account hätte, wo Gestricktes oder Gehäkeltes in einer ästhetischen Art und Weise gezeigt wird, dann sind auch diejenigen, wo Menschen dem folgen. Ich glaube, das Ding ist, dass wir in der Kirche aber oftmals nicht gelernt haben, zu wissen, was bedeutet denn Ästhetik und wie machen wir denn jetzt einen Raum in einem Stil auch schön. Und da ist ja dann oftmals so ein klassischer evangelischer Gemeinderaum. Da ist dann so alles drin. Da ist so ein Ledersofa, was irgendjemand mal nicht mehr gebraucht hat. Dann hat man den Häkelschrank mit den Dingen drin. Dann hat man einen klassischen Wandteppich und irgendwo noch das Bücherregal. Und ich würde mir wünschen, dass wir wirklich mal überlegen, wie sind wir denn einladend als Ort, sodass Menschen kommen wollen? Wie sind beispielsweise Coworking Spaces auch gestaltet? Wie kann man diesen Raum nutzen? Wie kann man ihn praktikabel machen und gleichzeitig aber auch schön, dass man das Gefühl hat, man kann an diesem Ort auch Kraft tanken. Und das fehlt mir ganz oft so in den klassischen Gemeinderäumen.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Pfarrerin Theresa Brückner bei der Leipziger Buchmesse. Wir wollen jetzt darüber sprechen, was sich verändern muss in der evangelischen Kirche im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Ihr Manuskript haben Sie fertiggestellt, bevor im Januar die neue große Studie auf EKD-Ebene erschienen ist zu sexualisierter Gewalt. Aber Sie nehmen in Ihrem Buch Bezug auf eine der ersten Studien 2014 von der Nordelbischen Landeskirche veröffentlicht und Sie sagen, da ist natürlich viel Schuld passiert und die evangelische Kirche hat die auf sich geladen. Sie sind aber als Pfarrerin auch Projektionsfläche für diese Schuld ihrer Institution. Gleichzeitig berichten Sie, Sie haben auch selbst sexualisierte Gewalt erlebt. Ist das nicht unaushaltbar eigentlich als Betroffene, ganz egal in welchem Kontext, aber dann identifiziert zu werden mit einer Täterinstitution, bei der Sie beschäftigt sind, haben Sie manchmal den Eindruck, ich muss eigentlich diesem Arbeitgeber kündigen, wenn wieder irgendein Skandal ans Licht kommt?
Ja, also ich habe verbalisierte, sexualisierte Gewalt erlebt und das ist auch ein Punkt, wo ich dann lange überlegt habe, wie schreibe ich das da rein und ich habe im Zuge dessen auch gemerkt, dass ich bestimmte Dinge noch aufgearbeitet habe, während ich das Buch geschrieben habe, was gut ist und gleichzeitig hat es mich aber auch, also es motiviert mich, Menschen zu unterstützen, die das in der Institution der evangelischen Kirche auch erlebt haben. Und das sind nicht wenige. Und das Wichtige, finde ich, ist dabei, es wurde sich ja da lange immer auf Jugendliche und Kinder fokussiert, aber das ist ja was, was einfach viele Personen betrifft. Also ich finde es schwer ertragbar, dass zum Teil es so still ist seit Veröffentlichung der Forumsstudie. Ich hätte mir viel mehr Aufschrei gewünscht. Detlef Zander, der Sprecher des Beteiligungsforums, sagt auch immer ganz klar, warum wehen die Fahnen nicht auf Halbmast? Warum geht es einfach so weiter wie vorher? Und dann weiß ich, dass viel Präventionsarbeit an verschiedenen Orten schon sehr gut läuft, aber ich weiß auch von vielen Orten, wo das eben noch nicht gut läuft. Und ich weiß auch, dass wir da nicht immer in einem Vergangenheitsmodus sprechen können, sondern dass aktuell da einfach bestimmte Dinge noch nicht gut sind. Und das ist das, was ich zurzeit finde, was schwer aushaltbar ist für mich.
Sie ermutigen Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, Anzeige zu erstatten. Das ist bestimmt richtig und wichtig. Erstaunlich finde ich Ihren Satz, wir handeln mit einer Anzeige in Nächstenliebe. Ich finde das erstaunlich, weil man so oft in der Kirche hört, ja, du musst auch einen Täter verstehen und ihn annehmen und ihm deswegen verzeihen. Wie argumentieren Sie gegen dieses schreckliche Argumentationsmuster?
Definitiv nicht. Also ich habe auch schon vorher gesagt, dass alle Dinge, die strafrechtlich relevant sind, sollen zur Anzeige gebracht werden. Das betrifft beispielsweise auch Hassnachrichten, die ich bekomme oder Beleidigungen. Und auch wenn Menschen in Gemeinden beleidigt werden, habe ich auch schon immer gesagt, das muss zur Anzeige gebracht werden, weil wenn es eine Straftatbestand ist, dann kann man das anzeigen. Und der Punkt ist, und das ist ja bei sexualisierter Gewalt nochmal viel wichtiger, wenn man eine Sache zur Anzeige bringt, dann schützt man diejenigen, die auch betroffen sein können, zukünftig. Und das bedeutet, dass man an dieser Stelle nicht still ist. Und das hat in der evangelischen Kirche ja zwei Ebenen, dass man es einerseits, wenn es strafrechtlich relevant ist, wirklich zur Anzeige bringt und andererseits aber auch in der Institution anzeigt. Also mir sind immer beide Ebenen ganz wichtig, weil es ja manchmal auch Dinge gibt, die sind strafrechtlich schon verjährt, aber in der Institution, und da hoffe ich ganz stark und gehe davon aus, dass es in der Institution trotzdem etwas verändert. Und deshalb ermutige ich da immer alle, bringt die Sache zur Anzeige und nennt das auch bei den verschiedenen Präventionsbeauftragten und Anlaufstellen.
Wenn wir den Blick etwas weiten, sexualisierte Gewalt ist ja nicht nur in der Kirche eigentlich immer eine Art von Machtmissbrauch und oft oder allermeistens begründet in einem sehr patriarchalen Bild von Geschlechterrollen. Da sind es vor allem dominierende Männer, nicht immer sind Männer die Täter, aber doch in 90% der Fällen, dominierende Männer, die also über andere unabhängig von deren Geschlecht verfügen. Muss man auch in der evangelischen Kirche nochmal lernen, über diese Geschlechterrollen nachzudenken und ein anderes Miteinander von Männern und Frauen zu finden?
Ja, aber das war vorher schon, vor veröffentlichten der Forumsstudie, schon ein Problem. Also ich finde die Tatsache, dass wir immer noch eine Institution sind, die patriarchal strukturiert ist, einfach was an der Geschichte liegt, was aber auch daran liegt, dass unsere Gesellschaft auch noch immer patriarchal strukturiert ist, das macht ja was mit einer Institution. Und die Forumsstudie hat ja auch festgestellt, dass die meisten Täter, und haben auch da an der Stelle gesagt, da muss man einfach auch nicht gendern, dass die meisten Täter Mitte 40 waren verheiratet. Und das ist ja ein Punkt, der ganz wichtig ist dabei, dass Menschen sich geschützt gefühlt haben in dieser Institution und dass es eben nichts damit zu tun hatte, dass sie verheiratet waren oder eben auch nicht, sondern dass es was damit zu tun hat, dass Männer oder an dieser Stelle Täter das Gefühl haben, diese Art von Machtmissbrauch zu begehen und dass sie das Gefühl haben, die Institution schützt sie. Und das ist was ist, was ich ja auch als Frau außerhalb der Kirche erlebe, dass mir sexualisierte Gewalt ja auch in der Bahn passiert und dass es auch anderen Frauen passiert, weil das etwas ist, wo in unserer Gesellschaft immer suggeriert wurde, dass Männer an dieser Stelle besser geschützt sind als Frauen. Und da wünsche ich mir wirklich eine Institution, die da ein klares Gegenbild bringt, weil ich finde, dass diese Institution nämlich durch den Glauben das mit transportiert. Also ich glaube daran, dass Gott Menschen gleichwürdig geschaffen hat und dementsprechend müssen wir Menschen auch gleichwürdig begegnen. Und wie wunderbar vorbildhaft wäre es, wenn wir das in dieser Institution vorleben würden. Und deshalb gibt es da einfach noch so viel Aufholbedarf.
Jetzt könnte man sagen, wir haben eine amtierende EKD-Ratsvorsitzende, wir haben eine Präses, das sind alles weibliche Personen, das ist gar nicht mehr so viel Patriarchat an der Spitze der EKD, aber Sie würden sagen, da ist schon noch ganz schön viel Patriarchat mittendrin, oder?
Ja, da ist noch Luft nach oben. Also wir haben den Gleichstellungsatlas auch der evangelischen Kirche und wir haben gerade so auf mittlerer Leitungsebene, da sind ganz, ganz viele Personen in der Führungsebene, die Männer sind oder männlich gelesene Personen, also ich an dieser Stelle, um jetzt auch nochmal die Begriffe da klar zu haben, aber es ist schon so, dass ich bin aufgewachsen mit fast nur männlichen Leitungspersonen, gerade auf mittlerer Ebene. Ich erlebe das auch aktuell immer noch und das macht natürlich eine klassische Gemeinde. Die hat mit der EKD-Synode ganz wenig Berührungspunkte, außer durch die Presse. Und das bedeutet, die ersten Leitungspersonen, die sie meist treffen, sind die auf mittlerer Leitungsebene. Und wenn wir da nicht in irgendeiner Form mal zu einer paritätischen Besetzung kommen, dann strahlen wir immer noch aus, dass an dieser Stelle vor allem Männer in Führungspositionen sind. Und da wünsche ich mir echt noch mehr Gleichstellung.
Am Schluss Ihres Buches schreiben Sie, Sie wünschen sich, dass die evangelische Kirche sich verändert zu einer Glaubensgemeinschaft, die, Zitat, bunter, kleiner, offener, aber auch wirksamer wird. Ich glaube, das mit dem bunter, kleiner und offener ist schon klar geworden. Aber welche größere Wirksamkeit gleichzeitig mit weniger Mitgliedern und weniger Mitteln wünschen Sie sich und können Sie sich überhaupt vorstellen für diese Kirche?
Na, wir brauchen einen Strukturwandel in der Form, dass nicht alles über Jahre kaputt geredet wird. Also wenn ich mir überlege, wie lange es braucht, bis eine gute Idee umgesetzt wird, dann braucht es so in klassischen Strukturen überspitzt gesagt oftmals viele Ausschüsse und viele, viele Sitzungen, bis man da zu einem ersten Start kommt. Und da wünsche ich mir wirklich einfach mehr ein Ausprobieren und ein einfach mal auch scheitern dürfen, selbst wenn es schief geht, und einfach mal losgehen, um zu gucken, was man damit macht und was man dann an dieser Stelle auch mit den Fehlern macht. Weil Fehler, wir haben ja in Deutschland so eine Fehlerkultur, wo es wirklich immer nur darum geht, dass es was Negatives ist. Aber wenn wir Fehler nicht machen, lernen wir auch nicht. Und dementsprechend muss das dazugehören. Und warum probieren wir nicht einfach mal aus, ohne dass wir vorher alles ewig lange ausdiskutieren?
Und welche Wirksamkeit spüren Sie von Ihrer Arbeit, die ja schon ein Ausprobieren ist, in den sozialen Medien?
Ich spüre, dass ich Sachen sagen darf, die vor 10 Jahren noch nicht so gesagt hätten werden dürfen in der evangelischen Kirche. Und das ist natürlich, hat das auch ganz viel damit zu tun, dass die sozialen Medien Teil dessen sind, weil an der Stelle nämlich gehört werden muss, was sagen denn die Menschen? Und ich spüre da eine Wirksamkeit, dass ich mit Menschen in Kontakt bin, die oftmals gar nichts mit einer klassischen Gemeinde zu tun haben. Und dass das schon ein ganz spannender Punkt ist, das so in klassische, sehr binnenkirchliche Prozesse und Gremien reinzubringen, die diese Berührungspunkte oftmals gar nicht haben. Und das erlebe ich als totalen Schatz und bin immer dankbar, wenn mir Menschen da widerspiegeln, wo sie Verletzungen in der Kirche erlebt haben und wo sie sich Veränderung wünschen, weil das was ist, was ich immer mitnehme und versuche in der Kirche dann auch mit dort hineinzunehmen und zu verändern.
Und was sagen diese Menschen, was kommt bei ihnen an oder wofür sind sie dankbar?
Von mir jetzt?
Ja.
Dass sie dankbar sind, dass ich ihnen Mut mache, dass Kirche auch anders geht als das, was sie kennengelernt haben. Und das war auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich gedacht habe, das, was ich erlebt habe, erleben ja auch viele an ganz vielen Orten, wo sie eben nicht die Möglichkeit haben, wie bei mir auf meiner Fahrstelle, das dann auch so umzusetzen. Und deshalb ist das der Grund gewesen, dass Mut machen mich letztendlich dann auch mutig gemacht hat, um loszugehen und das zu schreiben, um anderen Mut zu machen.
Ja, und also dieses Gefühl, dass Kirche auch anders sein kann, das bekommt man auf jeden Fall beim Lesen Ihres Buches. Loslassen, durchatmen, ausprobieren. Die Zukunft der Kirche beginnt nicht nur im Kopf. Erschienen beim Herder Verlag, knapp 150 Seiten, kosten 16 Euro. Vielen Dank, Theresa Brückner, dass Sie hier waren. Pfarrerin für den digitalen Raum in Berlin und in den sozialen Medien aktiv unter Theresa Liebt.
Dankeschön.